Hallo und herzlich willkommen zum Ukraine-Update 2025 des Eule-Podcasts. Mein Name ist Philipp Greifenstein und zu Gast ist Regina Elsner. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich wieder eingeladen bin. Hallo.
Zum 15. Mal sind Sie bereits zu Gast im Eule-Podcast, Frau Elsner. Nach dem 25. Februar 2022, dann dem Dezember 22, dem Dezember 23, 24 und jetzt auch im Dezember 25. Immer zum Ukraine-Update. Sie sind Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik an der Katholischen Theologischen Fakultät der Universität Münster. Weitere Vorstellungsrunden ersparen wir uns, denn es ist ja das 5. Mal und Sie also allen HörerInnen des Eule-Podcasts bekannt. Einmal am Ende des Jahres wollen wir über die Ukraine sprechen und das ist in diesen Tagen besonders aktuell, denn es gibt in den Nachrichten ganz viel Gerede um einen, Friedensplan. Ist es ein Plan, der zum Frieden führen kann? Wie sehen Sie die Diskussion der letzten Tage?
Ja, ich verfolge die Diskussion natürlich immer so als Hintergrundrauschen mit in all den anderen Dingen, die passieren. Und ich würde tatsächlich immer wieder meine Skepsis äußern, ob das angemessen ist, das als Friedensplan zu bezeichnen. Das liegt natürlich ganz einfach daran, dass dieser Plan ein Plan ist, den vor allem sich die russische Seite ausdenkt, beziehungsweise die amerikanische Seite sich ausdenkt. Es gibt ja da auch diverse Spekulationen, wo dieser Plan, den wir aktuell diskutieren, eigentlich herkommt. Und was man ja immer wieder sagen muss, leider ist, dass die Ukraine von diesen Plänen aktuell gar nicht profitieren würde, sondern da profitiert eben Russland davon, da profitiert die USA davon im besten Fall. Aber es wird über die Ukraine geredet, es wird nicht mit der Ukraine geredet. Es ist immer wieder ein Kampf, die Ukraine da überhaupt unterzubringen. Irgendwie läuft dann die ukrainische Verhandlungsmission dann immer hinterher, versucht jeweils sich irgendwie mit einzuschalten, mit Hilfe der Europäer oder auch alleine. Das alles sieht für mich überhaupt nicht danach aus, dass es hier wirklich um Frieden für die Ukraine geht. Es geht den USA, das sagt ja Donald Trump auch sehr deutlich, darum, dass da aufgehört wird zu kämpfen, dass die da mal jetzt aufhören, irgendwie Blut zu vergießen. Aber wir wissen sehr gut, auch aus den letzten 4 Jahren und aus unseren großen Diskussionen über Friedensethik, dass nur ein Schweigen der Waffen eben kein Frieden ist.
Wir wollen in dieser Podcast-Episode ein wenig auf den Beitrag der Religionen schauen in diesem Konflikt, in diesem Krieg, aber auch für das Friedensschaffen und ganz im Sinne eines Updates an einigen Fragen vorbeikommen, die wir in den letzten Jahren immer schon wieder besprochen hatten, nämlich einmal die Frage nach den verschleppten Kindern, der vatikanischen Diplomatie und zum Schluss wollen wir auch auf die ukrainische Diaspora in Deutschland zu sprechen kommen. Sie hatten gerade gesagt, ein Friedensplan sieht anders aus. Ein Friedensplan wäre vielleicht auch ein Plan, ja. Und dann haben Sie schon gesagt, gerechter Friede oder Friede in dem Sinne, wie wir das auch in diesem Jahr ja wegen der EKD-Friedensdenkschrift in der Eule wieder ausführlich besprochen haben, ist eigentlich was anderes als nur das Schweigen der Waffen. Haben Sie auch Verständnis für diejenigen Menschen, die sagen, eigentlich wurde in den letzten Jahren und im Jahr 2025 viel zu wenig getan, um zu einem Waffenstillstand zu kommen, der ja einem Friedensschluss irgendwie dringend vorausgehen muss?
Ach, da kann man natürlich sehr lange drüber philosophieren, was genug oder zu wenig oder zu viel wäre an der Stelle. Ich habe nicht den Eindruck, dass zu wenig getan wird, sondern ich habe eher den Eindruck, dass wir eben wirklich in der internationalen politischen Lage, in der geopolitischen Lage in einem Stadium sind, wo es keinen Plan gibt, ne? Und wo man eben auch wirklich immer wieder sagen muss, es gibt Ideen, wie man die Waffen zum Schweigen bringt, aber das würde eben auch heißen, so alles, was wir bis jetzt auf dem Tisch haben, würde heißen, dass dass Russland vorgibt, ne? Wann sie aufhören zu schießen und wie sie irgendwie die Sache geregelt haben möchten, damit sie zumindest die Panzer vielleicht ein bisschen zurückfahren und so weiter. Also was hier notwendig ist, ist ein Verständnis dafür, dass eine Waffenruhe, wie sie sich Russland vorstellt, keine Waffenruhe wäre, wo wirklich die Waffen schweigen oder wo es keine Gewalt mehr gäbe. Und was wir ja viel zu wenig auch in unseren manchmal sehr aufgeheizten Diskussionen sehen, ist, dass die Ukraine schon seit mehreren Monaten sehr klar sagt, wir sind bereit. Wir stehen hier. Wir sind bereit aufzuhören zu kämpfen, wenn die russische Seite aufhört zu schießen. Ne? Wir, macht uns, also wir sind hier so, und dann redet aber keiner mit ihnen. Das ist ja wirklich etwas, was wir jetzt mehrfach gesehen haben in der Situation, dass selbst wenn die Ukraine sagt, wir stehen zur Verfügung, dann doch wieder nur Trump mit Putin redet oder Putin mit Modi oder mit wem auch immer. Und das zeigt am besten, dass all unsere Bemühungen, ein Waffenschweigen zumindest hinzubekommen, ins Leere laufen, solange wie Russland eben nicht möchte und wie Russland die Bedingungen vorgibt. Und man kann es auch nur wiederholen, es ist inzwischen, klingt es immer ein bisschen banal, aber dieser Krieg wäre vorbei, sobald Russland aufhören würde zu schießen. Dieser Krieg könnte sofort beendet werden, wenn Russland ihn beenden wollen würde. Immer parallel zu allen Waffenstillstandsverhandlungen wird umso schärfer geschossen. Es gibt diese schönen Statistiken, nicht schön, sondern die sehr illustrativen Statistiken darüber, wie die Angriffe in den letzten Monaten parallel zu den Verhandlungen höher gegangen sind, ne, wie die Anzahl der Drohnenangriffe, des Terrors auf die Infrastruktur, zivile Infrastruktur und so weiter, wie das immer parallel hochgeht zu dem, was gleichzeitig verhandelt wird. Und diesen performativen Widerspruch, den hat man noch nicht gelöst gekriegt. Und da würde ich nicht sagen, das wird zu wenig gemacht oder da wird zu wenig dran verhandelt, sondern wir haben irgendwie einen falschen Zugriff auf diejenigen, die in diesem Krieg, an diesem Krieg direkt beteiligt sind.
Ich habe mir für diese Episode noch mal so ein bisschen die Themen angeschaut, die wir in den letzten Jahren miteinander besprochen haben. Und da ist ein Thema immer gewesen, der Beitrag der Kirchen, auch der diplomatische Beitrag. Reisen, die da angedacht waren von Papst Franziskus noch in die Ukraine, beziehungsweise gleichzeitig dann nach Russland. Aus beiden ist ja nichts geworden. Papst Franziskus ist ja inzwischen auch verstorben. Es gab Reisetätigkeit, diplomatische Tätigkeit von Vatikan-Diplomaten, die sich an mehreren Stellen da eingehakt haben. Und es gab, jetzt muss man schon lange zurückschauen, auch so ökumenische Fragen mit Beteiligung der evangelischen Kirchen und ganz viele andere Kirchen, auch der orthodoxen Kirche, auch der russisch-orthodoxen Kirche im Ökumenischen Rat der Kirchen, dem sogenannten Weltkirchenrat. All das hat in diesem Kalenderjahr 2025 kaum noch eine Rolle gespielt. Kann man eigentlich sagen, dass die Religion als Größe in diesem Krieg völlig unwichtig geworden ist?
Das kann man so nicht sagen, weil natürlich die Rolle der Religion in der Kriegszone, also auf russischer und auf ukrainischer Seite, eine enorme Rolle spielen nach wie vor. Und das heißt, so pauschal kann man es wirklich nicht sagen. Die russisch-orthodoxe Kirche ist nach wie vor ein riesiger Faktor in der Art und Weise, wie Russland die eigene Bevölkerung mobilisiert, wie man, ne, die Propaganda aufstellt, aus welchen Gründen man vorgibt, diesen Krieg führen zu müssen und so weiter. Da spielt die russisch-orthodoxe Kirche und gerade auch Patriarch Kirill, aber nicht nur, wirklich eine große Rolle. Auch die Militärseelsorge auf der russischen Seite oder Seelsorge würde ich es hier schon fast nicht mehr nennen, beziehungsweise die Russen nennen es selber nicht Militärseelsorge, sondern Kriegspastoren, Vojenneje Sveschenniki, ne? Also, ja, genau, Kriegspriester. Die spielen eine sehr große Rolle dabei, die Leute irgendwie bei der Stange zu halten und ja, diese Propaganda von einem geheiligten Krieg und von der Erlösung, die die Soldaten erwartet, irgendwie anzutreiben. Und das heißt natürlich, dass es eigentlich auch für unsere Kirchen, die nach wie vor im Kontakt oder nach wie vor diese Kirche ja auch als Kirche anerkennen, dass das denen nicht egal sein kann, was da passiert. Also das ist für mich so der Hauptgrund, warum wir nach wie vor darüber reden müssen, welche Rolle Religion in diesem Krieg spielt. Auch in der Ukraine ist das nicht irrelevant, weil sich in der Ukraine die religiöse Lage auch gerade im letzten Jahr nochmal sehr zugespitzt hat. Wir haben ja voriges Jahr über dieses Gesetz gesprochen, was im August vorigen Jahres verabschiedet wurde, was die Kirche, die in Gemeinschaft war mit dem Moskauer Patriarchat, sehr stark unter Druck setzt. Da gab es Entwicklungen in diesem Jahr, die zeigen, dass auch für die Ukraine die religiöse Frage sehr wichtig ist in der Aufrechterhaltung von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Aber auch, es ist auch, also dieser Konflikt zwischen den Kirchen in der Ukraine ist auch ein Einfallstor für russische Propaganda. Das muss man auch immer ganz klar sagen.
Gehen wir doch da noch mal rein, denn eine Analyse von Ihnen vorgetragen, auch von anderen ExpertInnen, war ja, dass die ukrainische Regierung die ja, Diskriminierung dieser Kirche, die da mit Moskau bisher assoziiert war, benutzt, um in die Gesellschaft hineinzuwirken, was jetzt, sagen wir mal, den gesellschaftlichen Zusammenhalt positiv gesagt, ja, angeht. Dadurch natürlich auch die ukrainische orthodoxe Kirche stärkt, die sich da jenseits von Moskau schon immer befunden hat. Verfängt das noch oder ist das ja, ist das aufgefallen? Also die ukrainische Regierung ist ja in den letzten Wochen und Tagen auch stark wegen Korruptionsskandalen unter Druck. Also ist das als Instrumentalisierung inzwischen erkannt worden oder verfängt das nach wie vor?
Das ist eine sehr gute Frage, weil gerade dieser Vergleich mit der Korruption für mich sehr deutlich gemacht hat, wie diese Gesellschaft tickt. Also, ne, wenn man das kurz nochmal rekapituliert, mit der Korruption ist es so, dass das ein Riesenskandal war, der gesellschaftlich für viel Aufregung gesorgt hat, dass Selenskyj da offensichtlich die Antikorruptionsbehörde in die Schranken weisen wollte. Und das hat die Gesellschaft nicht mitgemacht. Das muss man ganz klar so sagen. Und das ist bemerkenswert für eine Gesellschaft, die sich mitten im Krieg befindet. Dass man an der Stelle so klar wirklich auch mit Protest, mit Demonstrationen gesagt hat, so geht es nicht. Ne, Selenskyj hat reagiert und hat das zurückgefahren. Und ne, heute, gestern ist auch nochmal jemand auch entlassen worden aus der Haft, aus der Untersuchungshaft, aus der Behörde, der Vorsitzende und so. Also da gibt es Prozesse, die zeigen, diese Gesellschaft ist sehr wach und lässt sich von der Politik nicht einfach so was vorgaukeln über bestimmte Mechanismen. Das fand ich sehr interessant zu sehen, weil das im Vergleich mit der Kirchenpolitik zeigt, dass holt nur einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft wirklich ab. Also es gibt an der Stelle, glaube ich, in einem großen Maß in der Gesellschaft den Eindruck, dass mit diesen Kirchen ist ohnehin irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Die waren vorher schon sehr politisch eingebunden. Es gibt, glaube ich, eine relativ hohe Sympathie damit, die in ihrem Einfluss zurückzudrängen, aber eine relativ geringe Bereitschaft, sich wirklich mit den Details zu befassen. Für die Gläubigen dieser Kirche, die mit Moskau in Gemeinschaft waren, ist es ein riesiges Problem, dass diese Kirche so unter Druck geraten ist? Und die haben sehr viel Vertrauen in ihre eigene Regierung verloren. Es gibt einen Gerichtsprozess, der sich jetzt seit Monaten hinzieht, der nicht weitergeführt wird, weil inzwischen sogar die EU gesagt hat, dieses Gesetz ist ein Problem. Vorher war es immer vor allem die USA, die das gesagt haben, und die UN. Jetzt sagt es auch die EU. Und das heißt, man hat sich da religionspolitisch ein bisschen verrannt. Das merkt man, glaube ich, hat man gemerkt und versucht, es ein bisschen auszubremsen. Ich glaube, dass es wirklich für die Stimmung in der Gesellschaft vor allen Dingen den Teil betrifft, der ganz direkt von den Vorurteilen über diese Kirche betroffen ist. Und das ist sicher nicht mehr die Mehrheit in dieser Gesellschaft.
Eine andere Frage, jetzt gehe ich ganz weit zurück an den ja, Kriegsbeginn im Februar 2022, ist die Frage, wie die Religionen insgesamt in der Ukraine agieren. Da gab es ja diesen bemerkenswerten Rat aller Religionen, wo auch jüdische und muslimische Glaubensgemeinschaften zum Teil Mitglied sind. Wie hat sich das in diesem Rahmen verändert oder hat es sich überhaupt verändert, dass die Religionen im Land zwar Frieden wollen, aber die Regierung in ihrem Kampf, da in ihrem Abwehrkampf auch weiterhin unterstützen? Oder gibt es da inzwischen Absetzungsbewegungen, also Religionsgemeinschaften im Land, die ganz bewusst sagen, nee, nee, es wird jetzt Zeit, Konzessionen zu machen gegenüber Russland?
Also für diesen Rat der Religionen, Religionskirchen und Religionsgemeinschaften ist es nach wie vor die offizielle und auch sehr offensiv vertretene Position. Dieser Rat sieht sich als auch ein ganz wichtiges diplomatisches Instrument der Ukraine ist. Die sind sehr viel international unterwegs, vor allem auch in den USA, verstehen, dass sie gerade mit diesem Partner USA und den evangelikalen Gruppen dort einen starken Partnerpotenzial haben, den man versucht zu überzeugen von der ukrainischen Position, um dann Einfluss zu nehmen auf die Trump-Regierung. Ich glaube auch nicht ganz unerfolgreich, muss man sagen. Auch wenn das, wie Trump das betreibt, uns nicht recht ist. Aber man sieht, dass sich da was bewegt. Und ich glaube, dass der religiöse Faktor, dieser Rat, der da dann reist und die Interessen der Ukraine vertritt, auch die militärischen Interessen der Ukraine vertritt, dass das ein ziemlich erfolgreicher Faktor der kulturellen Diplomatie der Ukraine ist. Aber es gibt tatsächlich inzwischen gerade kleinere Religionsgemeinschaften, die zumindest kritischer gegenüber ihrer eigenen Regierung sind. Ich würde nicht sagen, dass die jetzt die sind, die sagen, die Ukraine müsste jetzt mal Kompromisse eingehen. Davon sind, glaube ich, alle sehr weit entfernt, weil alle Menschen Verwandte in den besetzten Gebieten haben oder Verwandte in der Armee haben und sagen, dafür haben wir nicht gekämpft, dafür haben wir unser Leben nicht gelassen, dafür haben wir unsere Heimat nicht verlassen, dass jetzt gesagt wird, wir schenken quasi Russland diese Gebiete, weil wir ja wissen, dass es danach weitergehen wird. Aber was wir sehen, ist, dass die Ukraine ja relativ restriktiv mit der Wehrpflicht umgeht Und das besonders kleinere Religionsgemeinschaften betrifft, die grundsätzlich gegen den Dienst an der Waffe auftreten. Das sind vor allem die Zeugen Jehovas, es sind aber auch baptistische Gemeinden, es sind kleinere Freikirchen und genau pentekostale Bewegungen, die zunehmend inhaftiert sind, weil sie den Wehrdienst verweigern. Und da gibt es schon eine kritische Haltung, die im Religionsrat nicht auftaucht, die auch sonst kaum in der Öffentlichkeit auftaucht, die aber von internationalen ja, Religionsfreiheitsorganisationen wie Forum 18 oder so sehr deutlich aufgenommen werden und registriert werden, dass es da keine gute Entwicklung gibt, was das Recht auf Gewissensentscheidung an der Stelle angeht.
Gehen wir mal nach Russland und zur Rolle der russischen Orthodoxie. Nach meinem Eindruck wurde da in den letzten Jahren reichlich drüber gesprochen. Es ist da auch keine ideologische Veränderung spürbar, dass man von der Idee dieser russischen Welt, die ganz eindeutig religiös unterlegt ist, irgendwie abgekommen ist. Wir hatten aber in vormaligen Ukraine-Updates auch immer mal besprochen, dass es ja innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche im Land selbst und auch in der Diaspora dieser Kirche durchaus noch andere Stimmen gibt. Die sind sehr leise, beziehungsweise man hört sie kaum, spielen auch nachrichtlich kaum eine Rolle. Was die Frage, aufwirft, gibt es die noch?
Doch, die gibt es noch, ja. Und ich habe auch immer wieder mal in den letzten Monaten Kontakt gehabt mit Kollegen, Kolleginnen aus Russland, in Russland, die da sind. Es gibt ja auch immer wieder mal Fälle, wo, ne, einzelne Priester ausreisen müssen oder verboten werden. Das ist erstmal in dieser öffentlichen Dimension weniger geworden. Den Eindruck würde ich auch teilen. Das liegt aber vor allem daran, dass natürlich alle sich dessen bewusst sind, dass sobald sie den Mund aufmachen, sie eben weg sind. Es ist ein totalitäres System, was mit Denunziation sehr stark arbeitet. Die Priester sagen selber, die Situation ist auch anders als in der Sowjetunion. In der Sowjetunion wusste man sehr klar, alle, die in die Kirche gehen, werden irgendwie registriert. Der Staat weiß das, der kann das nutzen, wenn er will und so weiter. Inzwischen ist es aber halt so, dass die Gemeinden selber denunzieren, dass man also der Priester letztendlich nicht sicher ist vor der eigenen Gemeinde. Das führt dazu, dass diese Stimmen weniger zu hören sind. Die andere Situation ist, das weiß ich eben auch wirklich von befreundeten oder bekannten Priestern, dass die sagen, ich kann das nicht riskieren. Meine Gemeinde ist der Ort, an dem Menschen sicher sein können. Wenn ich weg bin, ist dieser Ort weg. Wir haben das ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass Priester, die eher kritisch waren oder die versucht haben, da einen gewissen Gegenaspekt nochmal zu zeigen, dass die rausgeschmissen wurden und dann wird in diese Gemeinde halt jemand reingesetzt, der besonders kriegsfreundlich ist, der besonders Putin und Kirill unterstützt. Und man macht damit diese Zellen des Widerstands quasi sehr gezielt tot. Und das versuchen die Priester, die jetzt noch da sind, auch sehr stark zu vermeiden. Nichtsdestotrotz sagen mir auch diese Bekannten, es sind 70 bis 80% der Kirche, der Priester, der Bischöfe sind auf Linie von Putin und Kirill. Also es ist auch trotzdem eine Minderheit. Und dann kommen noch denen das alles egal ist oder die versuchen sich zu entpolitisieren. Also es ist eine sehr, sehr kleine Minderheit, die da kritisch ist. Und im Ausland gibt es sie natürlich etwas mehr. Und wir hatten vor wenigen Wochen den großen, also innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche, den großen Skandal, dass der Metropolit, der für Westeuropa zuständig ist, rausgeschmissen wurde wegen Pokerspiels. Also er ist ein Sportpokerspieler. Das ging auch ziemlich durch die Presse, weil es schöne Fotos gibt von ihm, wie er bei Pokerturnieren sitzt und halt ohne Priesterkleidung natürlich, ohne Bischofskleidung und so weiter. Aber das war jemand, der seine Priester hier geschützt hat. Das war jemand, der von denen nicht verlangt hat, dass die für den Sieg beten. Und der ist jetzt aus dem Verkehr gezogen worden, vor ein Kirchengericht gestellt worden und wurde ersetzt durch jemanden, der offensiv den Krieg unterstützt, der jetzt hier die Gemeinden auch noch mehr auf Linie bringen wird. Und das wird man beobachten müssen, was das für die Gemeinden hier in Deutschland zum Beispiel heißt, die zum Moskauer Patriarchat gehören.
Wie sieht denn der Dialog der deutschen Kirchen mit der russisch-orthodoxen Kirche auch gerade in Deutschland selbst, also mit den Gemeinden hier aus?
Ja, das ist sehr disparat, würde ich sagen. Also der offizielle Dialog mit dieser Kirche ist ja abgebrochen und es ist auch so, sowohl evangelisch als auch katholisch. Und es ist auch so, dass seit 2019, seitdem die Kirche in der Ukraine offiziell anerkannt wurde als autokephal, also diese zweite Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche ja aus allen Gremien rausgegangen ist, in denen das ökumenische Patriarchat den Vorsitz hat, weil man die Kirchengemeinschaft mit dieser Kirche gebrochen hat, mit dem ökumenischen Patriarchat. Und das heißt, wir haben in Deutschland zum Beispiel von der Bischofskonferenz ein Format, wo sich einmal im Jahr die Vertreter der Bischofskonferenz für Ökumene treffen mit der orthodoxen Bischofskonferenz. Und da sind die Russen nicht mehr dabei. Und In eine ähnliche Richtung geht das, was die EKD angeht. Man hat natürlich Kontakte. Ich weiß es auch, dass man versucht, regelmäßig sich mit Priestern vor allem lokal zu treffen und den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Aber man versucht das sehr unter dem Radar der Öffentlichkeit zu machen, auch um sich da nicht angreifbar zu machen und auch um die Leute nicht zu gefährden, die bereit sind, aus der Kirche im Kontakt zu sein. Und die Gemeinden vor Ort sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Gemeinden, die sind sehr klar pro-russisch. Es gibt Gemeinden, die sind sehr klar gegen den Krieg. Und wenn mich Leute fragen nach Beratung, kann man diesen Kirchen trauen, würde ich immer sagen, gehen Sie zu dem Gottesdienst und gucken Sie, was Sie für einen Eindruck bekommen. Weil kein Priester auch in Deutschland öffentlich sagen wird, wo er dagegen ist. Aus den genau gleichen Gründen. Auch die werden halt relativ, ja, also relativ problemlos aus ihren Ämtern getrieben, wenn sie was Falsches sagen.
Jetzt gibt es die andere Richtung ja auch noch, nämlich Kirchen mit Anschluss an Westeuropa, an Deutschland, die aber in Russland noch aktiv sind, beziehungsweise Personal auch dort haben, zumindest zum Teil noch. Wir haben jetzt gerade über die Religionsfreiheit in der Ukraine im Grunde genommen gesprochen, also über die Religionsgesetzgebung, die dort gemacht wird. Wie sieht das in Russland inzwischen aus? Es gibt ja lutherische Gemeinden, freikirchliche Gemeinden. Und es gibt die katholische Kirche, die ja auf dem Weg der vatikanischen Diplomatie auch die Rechte der Katholiken in Russland irgendwie vertritt.
Diese Kirchen sind in meiner Wahrnehmung ziemlich unter Druck. Vor allem deswegen, weil ja die russische Gesetzgebung, Religionsgesetzgebung schon seit den 90er Jahren, diese Kirchen, die evangelischen, lutherischen, katholischen Kirchen als nicht traditionelle Religionsgemeinschaften einstuft. Das heißt, die sind immer ein bisschen vulnerabler. Die können schneller zum Schweigen gebracht werden mit entsprechenden Auflagen als die großen, die russisch-orthodoxe Kirche oder das Judentum. Und innerhalb dieser Kirchen gibt es gespaltene Meinungen, muss man sagen. Also auch da würde ich warnen davor, sich Illusionen zu machen, weil ich auch aus der katholischen Kirche, aber auch aus evangelischen Kirchen weiß, dass die Teil ihrer Gesellschaft sind. Und so hoch wie der Anteil der russischen Gesellschaft ist, die diesen Krieg unterstützen, so hoch ist er eben dann auch in den Kirchgemeinden. Das sind keine Blasen in der Gesellschaft. Die versuchen, also die ich kenne, versuchen sich eben irgendwie möglichst still durchzuwursteln, würde ich es jetzt tatsächlich auch mal nennen, weil sie eben sehr schnell verboten werden können und das möchte man vermeiden. Man hat nach wie vor soziale Arbeit, die Diakonie und die Caritas sind nach wie vor tätig in Russland, können das aber alles natürlich nur machen, wenn sie sich nicht öffentlich gegen diesen Krieg positionieren. Und das heißt, man zieht sich sehr stark zurück auf recht allgemeine Gebete für den Frieden. Das macht die russisch-orthodoxe Kirche selbst ja auch. Mein Eindruck ist, das weiß ich auch von Belarus, aber auch von Russland, dass der Vatikan natürlich auch deswegen, weil er da seine eigenen Gläubigen hat, versucht, sich nicht zu sehr zu exponieren mit kritischen Stellungnahmen. Denn dann nimmt man sich im Prinzip die Möglichkeit, auch die eigenen Gläubigen vor Ort zu unterstützen, auch diese Kontakte aufrechtzuerhalten, die man braucht, um überhaupt wissen zu können, was dort passiert. Also es ist eine sehr schwierige Position auch für die vatikanische Diplomatie, damit umzugehen, mit diesen eigenen Gemeinden in den Ländern.
Täuscht denn der Eindruck, dass nach dem Tod von Franziskus mit Leo dem 14. der Ukraine-Krieg noch stärker eigentlich aus dem Fokus gerückt ist? Es gab im Sommer natürlich außenpolitische Initiativen des Vatikan zum Gaza-Krieg. Vergleichbares hatte ich jetzt bezüglich Russland und dem Ukraine-Krieg, Belarus hatten Sie gerade schon erwähnt, dieses Jahr nicht wahrgenommen. Ist Leo da anders als Franziskus?
Na, da hat man sich eben auch von der Realität ein bisschen einholen lassen, erfreulicherweise will ich dazu sagen. Also ich finde das eigentlich eine ganz vernünftige zumindest Entwicklung. Gut will ich jetzt auch nicht nennen. Es war so, dass Leo direkt nach seinem Amtsantritt ja eine relativ starke Initiative gestartet hatte. Also es gab schon den Versuch, sich hier nochmal irgendwie einzubringen und auch klarzumachen. Er hat sehr deutlich den Vatikan angeboten als neutralen Verhandlungsort. Ne? Das war,
Jetzt,
ja, das war erst
ja,
dieses
genau,
Jahr.
das war ja
Es war
dieses
erst dieses
Jahr
Jahr.
im
Richtig,
Petersdom
genau.
mit Zelensky und Trump.
Genau,
Genau.
genau, genau. Und also ne, es gab ja die entsprechenden Anlässe. Es gab einmal eine Beerdigung und dann gab es eine Wahl. Und
Genau.
also es waren alle politischen Führer vor Ort und die Gelegenheit hat Leo genutzt. Das muss man schon sagen. Ne? Der hat die zusammengebracht. Er hat ganz klar gesagt, wir stehen zur Verfügung. Und er ist dann völlig frei von jedem Zweifel von den Russen zurechtgewiesen worden, dass der Vatikan keine Option ist für die russische Seite. Und ich finde, dass man danach auch nicht mehr weiter sich daran abkämpft, ist vernünftig. Also letztendlich hat Russland, die russische Seite, das gesagt, was ich in weiser Voraussicht auch schon in den Jahren davor gesagt habe. dass für die russische Seite und auch für die orthodoxen Kirchen die katholische Kirche längst nicht die Autorität hat, die sie eben in katholischen Kontexten haben könnte, wenn es da zu ähnlichen Situationen kommt. Das muss man ehrlich anerkennen und es macht keinen Sinn, da weiter dran sich abzukämpfen. Und das hat man offensichtlich getan. Deswegen gab es da keine weiteren Initiativen. Was man schon noch versucht, ist, sich in diese Kinderangelegenheit einzuschalten. Da können wir gleich noch drüber reden, aber da ist es eben wirklich so, dass man über den Sommer hin gehört hat, der Vatikan macht da gar nichts mehr. Und man jetzt in den letzten Monaten doch noch mal sieht, dass sich da doch auch noch mal was bewegt, interessanterweise eben aber auch viel auf die Initiative der USA hin. Also diese Verbindung auch mit Leo, der eben auch als Amerikaner noch mal eine andere geopolitische Position hat, als Franziskus das hatte. Und das kann vielleicht dazu führen, dass der Vatikan an der Stelle auch noch mal wieder was, ja, nützlich sein kann an einer Stelle, wo man schon dachte, das ist eigentlich aussichtslos.
Wenn wir über verschleppte Kinder sprechen, reden wir also über Kinder, die aus Familien kommen, aus den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten, auch von der Krim. Und die wurden in Familien gegeben oder in Heime verbracht. Manche von den Kindern sind inzwischen aber zurückgekehrt aufgrund solcher diplomatischer Initiativen. Wie ist da der aktuelle Stand? Sie haben gerade gesagt, in den letzten Monaten ist doch nochmal Bewegung in die Sache gekommen.
Also wir reden, um das auch mal etwas konkreter zu machen, wir reden von Zahlen, die davon ausgehen, dass es, also es gibt unterschiedliche Zahlen, es gibt die Zahl 19 bzw. 20.000, die sehr viel durch die Presse geht. Das ist die Zahl, die die ukrainische Seite angibt an Kindern, von denen sie sagen, das ist ungefähr die Zahl, die in russischen Gebieten irgendwo ist, untergekommen ist, untergebracht wurde. Es gibt die Zahl von Kindern, die man namentlich sehr genau identifizieren konnte. Das sind ungefähr 10.000, 8.000 irgendwas. Und es gibt die Zahl, die die russische Ombudsfrau für Kinderrechte in Anführungszeichen, die ja auch vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht oder ausgeschrieben ist, die spricht von 700.000 Kindern, ukrainischen Kindern, die man in Russland aufgenommen hätte. Und hinter all diesen Zahlen verbirgt sich genau das, ne, dass da Kinder aus den besetzten Gebieten, deren Eltern entweder gestorben sind, die geflohen sind, die keine Wahl hatten. Gibt auch sehr viele Erzählungen oder Geschichten von Kindern, die dann zurückgekommen sind, die sagen, sie wurden halt in irgendwelche Ferienlager gebracht. Die Eltern haben denen auch zugestimmt, weil sie halt wollten, dass die Kinder aus der Kriegszone rauskommen. Und von da, dort wurde den Kindern dann gesagt, eure Eltern wollen euch nicht mehr oder die sind gestorben oder das sind ukrainische Faschisten. Und deswegen bleibt ihr jetzt hier oder es ist viel zu gefährlich oder so weiter. Und die Frage ist halt zum einen, findet man diese Kinder überhaupt noch? Denn wir reden vom vierten Jahr, in dem Kinder verschiedenster Altersklassen in irgendwelchen Heimen untergebracht sind mit einer relativ starken Gehirnwäsche, was ihren Ursprung, ihre Heimat, ihre Eltern und so weiter angeht. Die haben teilweise andere Namen bekommen. Es gibt Register, also die Ukraine beruft sich auch auf die russischen Datenbanken, die einsehbar sind, wo zu sehen ist, welche ukrainischen Kinder adoptiert werden können von Familien mit Geschwistern, ohne Geschwister und so weiter. Da sind sehr oft die Namen geändert und so weiter. Und das heißt, je länger das dauert, je länger die irgendwo sind, wird man die einfach nicht mehr finden. Das ist sehr, sehr dramatisch, aber das ist so. Und deswegen hat es aber auch immer einen gewissen Zeitdruck, sich um diese Frage zu kümmern. Und wer sich da in diesem Jahr sehr engagiert auf einmal eingebracht hat, ist Melania Trump, also die Frau von Donald Trump, die das zu ihrem Thema gemacht hat. Die hat Putin einen herzerweichenden Brief geschrieben, dass er sich bitte um das Wohl der Kinder kümmern soll. Sie nennt es nicht die ukrainischen entführten Kinder oder die deportierten Kinder, sondern sie spricht eben vom Wohl der ukrainischen Kinder und überhaupt dem Kindeswohl. Und es zeigt natürlich, weil Putin es sich ja mit Trump eben auch nicht verderben möchte, es zeigt einen gewissen Effekt. Es gab jetzt immer mal schon ganz kleine Zahlen, ne? Ich glaube, jetzt letzte Woche oder diese Woche 7 Kinder, die zurückkehren konnten. Aber das kommt vor, ne? Alle paar Wochen kommen eben ein paar Kinder in die Ukraine zurück. Der Vatikan hat das eine Weile auch sehr aktiv betrieben, macht es eben jetzt weniger. Selenskyj hat gerade noch mal gefordert, dass man das bitte formalisieren sollte, weil Russland sich nicht verpflichtet fühlt, wenn da ein Kardinal kommt und sagt, wir würden gern helfen, dann ist das für Russland nicht relevant. Aber wenn man das formalisieren würde, dass der Vatikan quasi die Institution ist, die sich um dieses Thema kümmert und von Russland dafür auch akzeptiert wird, könnte man da vielleicht tatsächlich noch mehr erreichen.
Wir haben in den letzten Jahren viel über die Ukraine gesprochen, ab und zu auch mal über die besetzten Gebiete, was schwierig ist, der Informationslage wegen. Vor wenigen Tagen gab es die Meldung, dass ein großes Umsiedlungsprojekt im Grunde genommen gedacht ist aus Russland in die besetzten Gebiete, die also auch personell russifiziert werden. Über das Bildungssystem wurde schon berichtet. Gibt es denn eigentlich noch eine Möglichkeit, diese Gebiete wieder zurückzuholen? Das eine ist ja die militärische Frage, die klammern wir hier aus, weil wir keine Militärexperten sind. Aber irgendwann stellt sich ja die Frage, lohnt sich der Kampf um ein Gebiet, was nicht nur gestohlen, sondern auch entfremdet wurde?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil das stimmt, wie Sie sagen, ne, diese Gebiete werden seit 2 Jahren, 3 Jahren sehr strategisch mit russischer Bevölkerung gefüllt. Ich weiß das von Bekannten, die aus Mariupol kommen, die sagen, wir wissen, dass das unser Haus längst, das ist restauriert, das sieht irgendwie auch ganz schön aus und da werden halt zu Hunderten Menschen aus dem Fernen Osten, aus Sibirien dorthin umgesiedelt. Das ist schön, das ist am Meer, es ist warm. Und irgendwann werden die Straßen auch wieder so aussehen, dass man nicht mehr sieht, dass da eigentlich alles platt gemacht wurde von der Armee. Und das ist ein riesiges Problem, wenn man diese Gebiete wieder an die Ukraine zurückbringt, was mit diesen Leuten ist. Wer müssen die dann wegziehen? Werden die vertrieben und so weiter? Also ja, das ist natürlich genau die Strategie. Das ist ja auch die gleiche Strategie mit den Pässen, die Russland sehr gezielt verteilt. Dass man sagt, ihr habt halt jetzt die russischen Pässe, dann gehört ihr da dazu, dann könnt ihr das und das, die und die Privilegien oder Rechte oder wie auch immer man das nennen möchte, in Anspruch nehmen. Und wer den russischen Pass nicht nimmt, hat Pech. Aber dann sind das eben Russen. Und in jeder Wiederangliederung, Wiederintegration in die Ukraine wird es ein Problem sein. Nichtsdestotrotz würde ich immer sagen, erstens ist es eine völkerrechtliche Gerechtigkeit. Wenn wir über einen gerechten Frieden reden, dann geht es darum, dass Menschen wieder nach Hause zurückkehren können, in ihre Häuser, in ihre Städte, zu ihrer Arbeit und so weiter. Und es gibt diese Menschen ja noch. Es ist ja nicht so, dass das eben leere Gebiete sind, an denen keiner mehr Interesse hat, sondern es gibt Menschen, erstens auch noch Menschen, Ukrainer, Ukrainerinnen, die dort leben. Es gibt immer wieder auch interessante Protestaktionen im virtuellen Raum, wo darauf hingewiesen wird, ne, dass da Menschen immer noch leben, die ukrainisch sind, die ukrainisch reden zu Hause, die versuchen, ihre Identität zu bewahren. Auf der Krim ja noch viel länger als in diesen östlichen Gebieten, eben seit 2014. Und ja, wird dann zur Transformation sozusagen dieses Konflikts, dieses Krieges dazugehören, Wege zu finden, das irgendwie in Einklang zu bringen. Das wird sicher einer der schwierigsten Teile dieser Prozesse. Also ich kann mich erinnern, vielleicht das nur als letzter Satz noch zu dieser Situation. Ich kann mich erinnern, dass ich 2019 Gespräche hatte mit ukrainischen Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, das Wichtigste, was wir eigentlich bräuchten aktuell, ist nicht eure Rede über Versöhnung und so weiter, sondern was uns helfen würde, ist von der deutschen Erfahrung zu lernen, wie es sich lebt in einem geteilten Land und wie man das Bewusstsein aufrechterhält, dass dieses Land eigentlich zusammengehört. Und das fand ich eine total spannende Einsicht an der Stelle. Und das wird natürlich mit jedem Jahr schwerer. Aber nach wie vor würde ich sagen, in der Ukraine ist das so. Mit allen, mit denen man redet, würden sagen, das gehört zu uns und wir wollen nicht, dass unsere Menschen, die dort leben, unter diesem Regime leben müssen.
Jetzt ist der deutsch-deutsche Konflikt ja ein kalter Krieg gewesen oder Teil des Kalten Krieges und wir haben es hier noch mit dem heißen Krieg zu tun. Aber es ist vielleicht eine Perspektive, mal darüber nachzudenken, weil ich im medialen Diskurs schon die sicher verständliche Teilung spüre in Russland ganz raus aus den ukrainischen Gebieten, was völkerrechtlich und aus Gerechtigkeitsperspektiven und europäischer Perspektive natürlich wünschenswert und richtig wäre, aber irgendwie auch sehr unrealistisch im Moment. Andererseits gibt es ja auch bei uns Propaganden russischer Ideologie, die das ganz anders sehen. Aber wie man mit dem Status quo, wie er sich jetzt darstellt, zugunsten der Bevölkerung vor Ort weiterdenken kann, da könnte das vielleicht dazugehören. Also habe ich schon den Eindruck,
Aber da hängt ja direkt auch schon die Frage dran, unter welchen Bedingungen will man denn diese Gebiete quasi den Russen überlassen, ne, wenn es nach diesen Friedensplänen geht? Was heißt das denn? Und wenn das heißt, dass das quasi das Aufmarschgebiet der russischen Armee ist, die sich dann dort festsetzt, dann ist das eine andere Situation, als wenn man sagt, das ist eine international irgendwie beobachtete Pufferzone. Dann ist das Leben auch nicht schön dort, aber das ist eine andere Situation. Und in diesem Spielfeld, ne, ich kann es nur noch mal wiederholen, wir sind beide keine Sicherheitsexperten und keine Militärexperten. Aber ich glaube, dass es hier sehr viel Konkretisierung braucht, über was wir eigentlich wirklich sprechen, wenn wir über Abtreten von Gebieten sprechen. Und dass das alles völkerrechtlich eine Katastrophe ist für die Menschen, die dort gelebt haben, die dort leben, die sich als Ukrainerinnen und Ukrainer fühlen, das steht völlig außer Frage. Aber es ist dann eben auch nicht so einfach zu sagen, also es ist klar, ne, es ist absolut relativ aktuell relativ unrealistisch davon auszugehen, dass die Russen sich freiwillig da zurückziehen und sagen, wir machen alles wie 2014. Das wird nicht passieren.
Ja,
Und
und selbst
dann.
wenn man sich jetzt fragt, was könnte man der Ukraine noch liefern, damit sie Russland stärker zurückdrängt, ist, denke ich, die Frage auch gestattet nach wie vor, ob das legitim ist, sicher, aber ob das auch zweckmäßig ist. Denn wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, Mariupol ist zur Hälfte schon wieder aufgebaut, wollen wir jetzt dann die östliche Ukraine nochmal zerbomben? Also was haben die Menschen tatsächlich davon? Dann wird immer und zu Recht gesagt, unter russischer Besatzung zu leben, ist viel, viel schlimmer. Es ist nicht vergleichbar mit dem Leben in einer aufwachsenden Demokratie. Ja. Gleichwohl, das Leben und die Gesundheit der Menschen steht da eigentlich ganz selten im Vordergrund.
Richtig.
Das sind ja Entscheidungen, die auch die UkrainerInnen häufig getroffen haben. Und zwar dadurch, dass sie unter anderem nach Deutschland gekommen sind, vom Krieg geflohen sind, auch mit ihren Familien, mit Kindern, auch alte Menschen. Die ukrainische Diaspora ist nach Syrien die größte in Deutschland. Es gibt ein paar Rückkehrer, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, es gibt Familien, deren Kinder jetzt hier die ganze Grundschulzeit miterleben. Die ukrainische Diaspora ist Teil unseres Landes geworden und bleibt es auch. Oder sehe ich das falsch?
Das würde ich, nee, das ta tatsächlich, nee, das sehe ich auch so. Und das passiert so ein bisschen unter dem Radar, habe ich den Eindruck, weil man, das war ja auch in den ersten Monaten schon ein großes Thema, 22, weil man die nicht erkennt. Also im Unterschied zu den Syrern und zu den Afghanen sieht man denen das nicht an. Und
Genau,
das
also das
hat
ist ein
ein,
Hinweis darauf, dass wir es mit in Syrien und Afghanistan auch immer mit einem
ja.
rassistisch konnotierten
Genau, das,
Diskurs
genau,
in
wir haben einen
Deutschland zu
ganz
tun haben, klar.
klaren, genau, eine ganz klare rassistische Asymmetrie an der Stelle. Aber das zeigt eben auch wirklich nochmal, dass auch mein Eindruck ist, die, die hierher gekommen sind und vor allen Dingen die, die mit Kindern, gerade auch mit kleineren Kindern hergekommen sind, die hatten ein großes Interesse dann, je länger das auch klar war, dass sie hier bleiben werden, daran sich gut zu integrieren. Und die haben das größtenteils, würde ich sagen, problemlos gemeistert. Ne? Die Kinder sind in den Schulen, die älteren Kinder fangen an zu studieren, die können inzwischen alle fließend Deutsch. Die Rückkehroption, glaube ich, wird immer unwahrscheinlicher für einen großen Teil dieser Bevölkerungsgruppe. Es gab auch zwischendurch immer noch mal neue Ströme. Wir haben ja Anfang des Jahres oder ja, irgendwann über den Sommer, glaube ich, die Erleichterung, die Ausreisebedingungen für junge Männer aus der Ukraine gesehen, dass man also eine Zeit lang nicht ausreisen durfte, dann durfte man es. Und es gab natürlich sofort einen Peak an der Stelle, dass mehr junge Männer ausgereist sind, die natürlich auch dem Wehrdienst sich entsprechend aus dem Weg gehen wollten. Also da, diese Gruppe ist groß, die ist da, die ist sehr gut integriert. Sie ist im Arbeitsmarkt, glaube ich, ziemlich gut integriert. Ich habe die aktuellen Zahlen gerade nicht, aber das ist eben eine, ne, wo die Arbeitsagenturen auch sagen, das ist überhaupt keine Problemgruppe in diesem Zusammenhang. Ich kenne auch viele, die dann auch, ne, umgeschult haben oder wirklich nochmal neue Sachen angefangen haben und damit sehr gut angekommen sind und hier sind. Ja.
Ja, ich bin hier immer ein bisschen neidisch, ne? Denn im Zweifelsfall können die ukrainisch,
Ja.
russisch, jetzt deutsch, ja, Englisch lernt man auch
Ja,
noch. Dann
ja,
sind das
ja,
viersprachig,
ja.
sind die dann unterwegs. Können sich die biodeutschen Thüringer Kids dann alle mal eine Scheibe von abschneiden. Aber die Frage ist natürlich, ich kenne das ja, weil ich selber familiären Anschluss an Osteuropa habe, immer die Frage, wer bleibt, wer kommt, wer geht. Was muss es eigentlich geben, außer Frieden in der Ukraine, dass sich das wieder ändert, also dass es ein Zusammenwachsen des Kontinents nicht nur im politischen Sinne gibt, sondern dass eine Lebensperspektive auch im Osten Europas gut ist.
Das ist natürlich eine große Frage. Also für die Ukraine ist mein Eindruck tatsächlich nach wie vor, dass die sozusagen das Commitment, also die Überzeugung davon, dass man eigentlich für die Ukraine da sein möchte, wenn es wieder geht, dass das unter den Ukrainerinnen und Ukrainern sehr hoch ist, auch unter den Jüngeren. Mein Eindruck ist schon noch, das habe ich am Anfang auch noch mal gesagt, zu dieser sehr wachen Zivilgesellschaft, die es in der Ukraine gibt. Das ist nicht unattraktiv für junge Leute. Es ist nicht so, wie man das vielleicht auch noch mal von Polen anders sagen könnte, zum Beispiel, dass wir da eine doch auch immer wieder mal auch zunehmend konservative Gesellschaft haben, in der junge Menschen sich auch nicht zu Hause fühlen. Also wo man auch sagt, das ist so rückwärtsgewandt und so auch religiös, traditionalistisch und so weiter. Das ist nicht unsere Zukunft. Und das würde ich für die Ukraine so nicht sagen. Auch wenn man da noch mal ein ganz eigenes Fass aufmachen könnte, was religiöse Identitäten und Konservatismus und sowas angeht. Aber
Ich will aber noch mal kurz zur Rolle der Re Religion, weil mein Eindruck ist der, dass es, und zwar wiederum in fast allen osteuropäischen Ländern, diese Religionsgemeinschaften, christlichen Kirchen gibt, die also auf dem kulturkriegerischen Konservativposten stehen. Dazu noch diejenigen, die das zwar nicht mit voller Überzeugung machen, aber quasi sich auch um ihre häufig sehr alte Kirchenmitgliedschaft sorgend, vermittelnd versuchen zu positionieren. Also Äquivalente zur evangelischen Kirche, wo diese Mittelposition quasi schon die rechte Position in Deutschland ist, ja, und es dazu eben diese starken progressiven Kräfte auch gibt, ja, die sehe ich in Osteuropa immer kaum.
Ja, also für die Ukraine, würde ich sagen, da hat natürlich da ist die Säkularisierung der Gesellschaft in den 90er, 2000er Jahren natürlich sehr viel radikaler rangegangen, als das hier war. Und das also für die meisten jungen Leute, die jetzt eben, weiß ich nicht, Anfang 30 sind oder sowas, Religion wirklich, wenn es nicht von der Babuschka kam, keine große Rolle gespielt hat, ne? Sondern das war, wenn man progressiv und proeuropäisch sein wollte, dann ist man vielleicht noch griechisch-katholisch, aber eigentlich hat man mit Religion nicht mehr so viel zu tun und vor allen Dingen auch nicht mit den orthodoxen Kirchen. Und diese Gesellschaft ist eigentlich relativ säkularisiert, gerade der jüngere Teil. Und das heißt, es bleiben natürlich auf der sehr religiösen Seite die, die eher an den Traditionen hängen und auch das alles ein bisschen merkwürdig finden, was da aus dem Westen an sogenannten liberalen Werten kommt und sagen, das ist eigentlich nicht unsere Ukraine. Und das Problem für die Ukraine ist, dass unter diesem Eindruck des Krieges und dieser absolut existenziellen Bedrohung für die eigene Identität, die Religiosität nochmal eine ganz neue Dimension bekommen hat, auch für die jüngere Generation. Das heißt nicht, dass die jetzt alle ständig in die Kirche rennen, und ne, deutlich sagen, wir sind quasi jetzt die neuen Orthodoxen hier in diesem Land, die das aufrechterhalten. Aber es heißt natürlich, dass die Frage danach, was heißt es denn eigentlich, ukrainisch zu sein, doch nochmal anders gestellt wird, und zwar eher im Sinne, wie wir das aus den 90er Jahren auch aus Russland kennen, dass man sagt, ich bin ukrainisch und deswegen gehöre ich zu dieser Kirche. Nicht, weil ich irgendwie groß glaube, sondern weil das dazugehört, weil wir anders orthodox sind als die Russen, weil wir eine eigene Orthodoxie haben als die Russen, die anders tickt und die auch anders tickt als dieser ganze westliche liberale Katholizismus, den wir irgendwie in Deutschland erleben.
Wir haben es mit dem Ukraine-Krieg, irgendeinem Machtkrieg zu tun, eines autokratischen Regimes, in einer Diktatur. Trotzdem stellt sich nach all diesen Jahren Krieg für mich auch die große Frage, ob das vielleicht schon nochmal einzuordnen ist in eine kirchenzeitgeschichtlich bedeutsame Entwicklung dessen, dass die Orthodoxie irgendwie den Anschluss an die Moderne völlig verpasst hat. Dann würden die das wahrscheinlich sogar in Russland auf alle Fälle als totale Stärke darstellen, weil quasi wir Christen im Westen abgeirrt sind. Ja, aber wir sind ja irgendwie im 21. Jahrhundert. Also wie weiter mit der Orthodoxie? Es gibt ja auch Entwicklungen, das sehen wir in den Vereinigten Staaten. Gut, okay, ne? Mit all den Vorzeichen, die man sich dabei denken kann, gibt es eine Entwicklung, dass gerade konservative junge Männer offensichtlich, man muss das mediale Phänomen nicht überstrapazieren, aber es gibt diese Bewegung, gibt es auch in Westeuropa, dass die Orthodoxie für diese spezielle Demografie anziehend ist. Ich nehme an, wegen der traditionellen Liturgie, wegen auch der Betonung des Mysteriums und weil es klar ist, hier wird man jetzt nie von einer evangelischen Pastorin darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, für United for Rescue zu spenden. Ne? Also es gibt da eine Attraktivität, aber man hat den Eindruck, dass die immer im Gegenüber zur Moderne verpasst ist.
Ja, das ist ein Phänomen, also unserer modernen oder postmodernen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Welt, in der diese Verunsicherung darüber, was jetzt eigentlich, wer wir jetzt eigentlich noch sind, sich widerspiegelt, in denen, die sich darin irgendwie auf der einen Seite komplett auflösen und heute das und morgen was anderes, ne, in ihrer Identität irgendwie für sich bestimmen und sagen, da soll es hingehen oder sowas, bis hin zum anderen Extrem, wo eben Leute sagen, ich muss mich jetzt besonders an dem festhalten, was mir ganz klar sagt, so und so muss es sein. Und da ist die Orthodoxie prädestiniert dafür, ne, zu sagen, das ist es, wie ein Mann zu sein hat. Das ist es, wie eine Frau zu sein hat. Das sind die Regeln im Gottesdienst. Die verändern sich auch nicht. Da singen wir auch nicht jeden Tag andere Lieder und beten andere Gebete, die sich irgendjemand ausdenkt, sondern das ist alles 2000 Jahre alt. Daran könnt ihr euch festhalten. Das ist gut und richtig. Und das hat eine Attraktivität. Und das sehen wir ja in all unseren Gesellschaften, ne? Dass die Leute, die klare Antworten haben und die es den Menschen einfach machen, dass die attraktiv sind für eine bestimmte Gruppe, der Bevölkerung. Die Orthodoxen sind, nehme ich aktuell wahr, in einer riesigen Zerstrittenheit intern, die sich dann natürlich auch an dieser Frage festmacht. Ne? Man wirft Bartholomäus, dem ökumenischen Patriarchen, vor, er ist längst katholisch grün versifft, wenn man das mal so in unsere Sprache übersetzen will. Der ist Heretiker, der ist eigentlich überhaupt nicht mehr orthodox, weil er viel zu liberal denkt, weil er Menschenrechte gut findet, weil er sich mit dem Papst lieber trifft als mit seinem Moskauer Bruder und so weiter. Und dann gibt es die auf der anderen Seite, die eben zu Moskau halten und sagen, das ist der richtige Weg. Wir wissen, dass wir den Antichristen aufhalten. Wir sind, ne, das ist der Katechon, der irgendwie dafür sorgt, dass die Welt noch nicht untergeht, sondern dass wir hier noch irgendwie leben können. Wir halten das christliche Abendland aufrecht. Die Orthodoxie würde ich da schon lange nicht mehr in einen Topf tun, weil die so verschieden sind und so unterschiedlich sind, dass das nicht mehr funktioniert. Die können ja auch selber nicht mehr darüber reden miteinander. Die haben kein Forum mehr, wo sie miteinander besprechen können, wer eigentlich die orthodoxe Kirche ist. Auch wenn man das natürlich nach außen nicht so gerne sagt, aber es ist Tatsache, dass es da keine Möglichkeit mehr gibt, das wirklich miteinander zu besprechen.
Das hat ja die orthodoxe Kirche in dieser Zeit nun wahrlich nicht alleine. Es gibt ja auch in anderen Konfessionen so Absetzungsbewegungen bzw. Trennungsbewegungen in der anglikanischen Weltgemeinschaft, im Katholizismus natürlich auch. Die einzigen, die treu beieinander bleiben, sind natürlich die lutherischen im lutherischen Weltbund, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber da werden
Mit ganz wenigen
viele,
Ausnahmen
ja,
und
aber da sind halt, werden schon auch Unterschiede, man kann das negativ sagen, weggebügelt, aber man kann auch sagen, man hatte eine erstaunliche Resilienz ausgeprägt, beieinander zu bleiben. Da sind auch nach wie vor noch konservative Kirchen dabei, obwohl Anne Burkhardt die Generalsekretärin des Lutherischen Weltbunds ist. Und es sind auch nach wie vor Kirchen dabei, die der Frauenordination schwierig gegenüberstehen. Und in osteuropäischen lutherischen Kirchen wird viel, viel konservativer gedacht als in der EKD.
Was ich jetzt ich war vor wenigen Tagen in Helsinki bei der KEK, bei der Konferenz Europäischer Kirchen, bei der Versammlung zur Ukraine, und da waren finnische lutherische Theologen dabei, die gesagt haben, sie haben ein Riesenproblem mit Pastoren, die auch alles Männer, die sich in Russland weihen lassen, weil sie natürlich die russische Art und Weise, lutherisch zu sein, sehr viel angemessener finden als das, was auf der finnischen Seite gemacht wird. Und das ist schon eine Zerreißprobe. Aber genau, man versucht irgendwie zusammenzubleiben, aber man oder wird sich auch der Tatsache bewusst, dass man irgendwo mal Grenzen vielleicht dann doch ziehen muss.
Jetzt geht's auf das westkirchliche Weihnachtsfest zu. Was können die Christen der Westkirche, zu denen ihr jetzt die Lutheraner und die Reformierten alle schön mit dazu zählen, und die Anglikaner und wie sie alle heißen, Mennoniten, Baptisten und Pfingstler, was können die machen, um an ihre ostkirchlichen Geschwister zu denken in dieser Zeit des Jahres?
Also wenn wir von Deutschland sprechen, dann glaube ich, dass der beste Weg ist, wirklich den Kontakt zu den ukrainischen Menschen zu suchen zu Weihnachten. Wir haben, wie wir ja gesagt haben, wir haben eine riesige große Gruppe, Bevölkerungsgruppe, die Weihnachten feiern, die Weihnachten eigentlich fast alle inzwischen am gleichen Datum feiern wie wir, die in verschiedenen Kirchen sind, lutherisch, katholisch, griechisch-katholisch, orthodox, und die es eigentlich in jeder nicht ganz kleinen Stadt gibt. Und ich würde immer sagen und empfehlen, irgendwie, wenn man Solidarität zeigen möchte, wenn man verstehen möchte, was in diesen Kirchen und bei diesen Menschen passiert, wie die denken, wie die den Konflikt sehen, wie sie auch unsere Debatten hier über Frieden, sehen und über die Sicherheit, würde ich sagen, wir haben die da. Wir müssen nicht in die Ukraine fahren. Wir können hier mit diesen Menschen reden. Und das würde ich immer als Hauptempfehlung geben, vielleicht gerade zu Weihnachten, wo es viel um Gastfreundschaft geht und um, Traditionen zu teilen und so weiter. Das ist eine wirklich großartige Möglichkeit, mit den Menschen hier zu sprechen, die in meiner Wahrnehmung auch sehr, sehr gerne angenommen wird, wo Menschen froh sind, wenn sie ihre Erfahrungen, ihre Traditionen teilen können.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön und einen guten Advent.
Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast auf den sozialen Netzwerken liked und teilt, auch in den Plattformen, die für die Podcasts selber da sind. Wir freuen uns da über eure Bewertungen. Reicht diese Podcast-Episode und den Podcast insgesamt gerne an Kolleginnen, Bekannte, Freunde und Familie weiter. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr ein Eule-Abo abschließt. Weitere Informationen dazu in den Shownotes unter dieser Episode oder gleich auf eulemagazin.de. Tschüss.